mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, mit den Waffeln einer Frau. Heute gibt's die neue Ausgabe und bei uns ist heute Joachim Lambi. Lieber Clemens, du als unser Podcast-Producer, erste Frage an dich. Bist du ein guter Tänzer?
Ja, naja, Barbara. Also was heißt jetzt gut tanzen? Bei Let's Dance würde ich mich gleich jetzt nicht bewerben. Aber meine Tanzpartnerin muss jetzt nicht um ihre Füße bangen.
Also ich bin ja eine sehr, sehr gute Tänzerin und ich versuche mich natürlich gleich ins Spiel zu bringen. Mal gucken, ob Joachim Lambi mich gleich engagiert für Let's Dance. Es ist sehr gespannt. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie geht er damit um, dass manche Leute echt sauer sind nach seinem Urteil, weil er kritisiert natürlich auch manchmal heftig, ist sehr, sehr streng. Gab es denn die ein oder andere oder den ein oder anderen, wo es mal ein bisschen nachtragende Reaktion gab? Und auch dazu hatte er ja eine Antwort.
Naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber Herr Lambi nennt Namen, ne? Es wird Tacheles gesprochen, ist ja auch nicht so selbstverständlich.
Ja, das ist tatsächlich ganz oft so. Man fragt die Leute dann nach Erlebnissen und dann sagen die aber immer nie den konkreten Namen. Aber da ist der Lambi ganz anders. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Joachim Lambi. Let's Dance. Wunderschönen guten Tag bei uns heute, live in einer dicken, stabilen, festen Leitung, Joachim Lambi!
Hallo, liebe Barbara, ich freue mich.
Guten Tag, wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich sitze in Köln kurz vor einer Aufzeichnung zu einer Sendung heute Abend.
Ah, ist das ein großes Geheimnis, was du da machst?
Nein, es ist kein großes Geheimnis. Ja, es gibt ja Dirty Dancing und da machen wir, dieses Jahr wird Dirty Dancing 35 Jahre.
Oh, weiß ich genau, ja. Das ist toll, da gibt es eine Sendung, eine Jubiläumssendung. Wer moderiert das nochmal? Eine Kollegin von uns irgendwie.
Ja, eine ganz liebe, nämlich Janine Ullmann.
Ja, genau, das ist toll. Ah, Dirty Dancing Mania. Und du bist sozusagen, wer bist du?
Ich trage die Melone.
Du bist die Melone.
Ich trage die Melone. Ich bin die Melone wahrscheinlich. Ja, ich weiß es noch nicht.
Ist das nicht toll, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt in seinem Leben, wo man sagt, ich gehe jetzt gleich in eine Sendung und das ist auch was echt Großes. Also wo man jetzt, sage ich mal, als Normalverbraucher draußen sagen würde, der nichts mit Fernsehen zu tun hat, oh Gott, da knabber ich mir schon mal 10 Tage die Nägel vorher weg und du weißt noch nicht mal so ganz genau, was passieren wird und bist eigentlich total tiefenentspannt. Das ist doch perfekte Bedingung.
Ja, das Schöne ist, je älter man wird, je entspannter wird man, weil man hat natürlich auch viele Erfahrungswerte aus vielen Bereichen. Aber natürlich bin ich immer gespannt, was passiert. Es wird aber einige Überraschungen geben und wir sollen uns überraschen lassen, was ja dann auch mal ganz nett ist.
Ja, natürlich. Das ist ja das Entscheidende, wird man dich mal tanzen sehen?
Das weiß ich noch nicht, weil außer Patrick Swayze, der da auftreten wird, also nicht der echte.
Patrick Swayze ist tot. Das ist das Einzige, was ich zu diesem Thema weiß.
Das finde ich total traurig.
Gerade heute ist es sehr schade, dass er tot ist, finde ich.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich der Darsteller von Patrick Swayze sozusagen verletzt, glaube ich nicht, dass ich einspringen werde. Ich habe Rücken, ich habe Ohren, ich habe Nase, ich habe Bein. Es geht mir eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, mit 57 muss ich mir das jetzt nicht mehr antun.
Naja, also du, weißt du, wer ein totaler Patrick Swayze Doppelgänger ist? Guido Maria Kretschmer. Habt ihr den im Boot?
Nein, der ist heute nicht dabei. Wir haben aber ganz tolle. Ich bin der einzige Herr in der Damensendung. Das ist sensationell.
Gewöhn dich dran, das ist die Zukunft.
Ja, ich weiß. Ich bin ja froh, dass ich zwei Töchter habe. Denen steht alles offen, auf Deutsch gesagt. Wir Männer, darf ich das sagen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Wir Männer brauchen fast schon bald Männerbeauftragten irgendwo.
Ja, ja, also ihr seid sozusagen auf dem Absteigen.
Auf dem Absteigen. Ja, genau da sind wir, auf dem Absteigen. Den haben wir abgesägt.
Ja, ihr habt ein bisschen selber mitgeholfen, aber es haben auch viele andere noch mit dran gesägt. Aber es ist ja egal. Also ich würde mal sagen, du nimmst noch alles mit, was geht. Aber für alle nachkommenden Männer wird es jetzt eben, ja, nicht mehr so selbstverständlich vielleicht in vielen Punkten.
Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Am Ende, glaube ich, muss es sich irgendwo auf irgendeinem Niveau nivellieren. Ich bin sowieso immer der Meinung, ich komme ja aus dem Tanzsport, bei uns waren die Frauen immer gleichberechtigt, immer dabei. Meistens hatten die sogar mehr zu sagen als die Jungs. Und somit finde ich das absolut in Ordnung. Man darf es nur nicht in die eine oder in die andere auf die andere Seite übertreiben. Ich finde, das ist dann immer so das Schlechte. Wenn es ein gutes Niveau ist, dann ist es für alle passend.
Ja, das finde ich auch. Also heute Abend die große Sache bei Dirty Dancing. War das ein Film, der dich damals berührt hat? Wann lief der ungefähr? 1985?
Vor 35 Jahren. Ja. 87.
Ah, 87, okay.
Im Oktober ging es los. Ja, das war ich mit meiner damaligen Freundin. So richtig Lust hatte ich erst nicht. Aber als ich dann da war, also so oft, wie wir den Film jetzt alle schon gesehen haben, weil der ja im Grunde gefühlt zweimal in der Woche, so wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft im deutschen Fernsehen, können wir da jede Szene mitspielen, mit tanzen, mit sprechen. Aber er ist zeitlos. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Dieser Film ist immer wieder neu, weil es geht ja ums Tanzen, klar, es geht um diesen Urlaub, der eigentlich spießig hoch 17 ist, aber es geht ja zum Beispiel auch in einer Geschichte, die ganz wichtig ist, darum, dass eine junge Dame von den Tänzerinnen, also die Hauptperson, schwanger wird und abtreiben will.
Mein Gott, ist ja so aktuell. Und das in Amerika.
Gerade in den USA. Genau. Ja. Und das in den USA. Das ist irre.
Das ist damals übrigens ähnlich schwer gewesen wie heute. 35 Jahre später, genau. Nachdem der Film gedreht wurde. Und dieser Film, der spielt ja in den 50ern oder in den 60ern. Also insofern, da hat sich tatsächlich, zumindest was diesen Punkt angeht, in Amerika nicht wirklich viel verändert.
Die USA bewegen sich wieder in die Historie zurück.
Ja, das stimmt. Lass uns kurz über deinen Körper sprechen. Du hattest es gerade eben selbst ja schon anklingen lassen. Du hast Rücken, du hast Ohr, du hast Bein, du hast
Nein,
Fuß.
Nein, hab ich nicht.
Du bist so gut in Shape. Schäden hat man denn vom Tanzen? Was sind die typischen Tänzerprobleme?
Ich klopfe mir jetzt auf den Kopf, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Gelenken sehr gut versorgt, dass mir nichts bisher passiert ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Dinge, nicht bei mir, aber bei anderen, so Fußgelenke, Knie, Hüfte, also das Übliche. Der Verschleiß ist dann schon brutal. Das ist aber wie in jedem anderen Leistungssport am Ende des Tages auch.
Ja, aber die Tänzer, also ich folge bei Instagram einigen Paaren, ich glaube, das sind russische Paare oder so, das ist so toll, was die da machen. Allerdings dieses natürlich total übertriebene so Gehen mit diesen gestreckten Beinen und so, das kann nicht gut sein. Kann man da mal nicht was Neues erfinden?
Ja, aber ich sag mal, jeder Tanz hat ja seine Charakteristik und dann muss auch dementsprechend die Technik, die ja schon vor Jahrzehnten entwickelt worden ist, die hat sich ja nicht groß verändert, nur die Athletik in jeder Sportart, auch im Tanzsport, hat sich verändert und somit die Technik bleibt, aber der Körper entwickelt sich weiter. Ist halt so. Müssen wir durch.
Also
das, was die heute da treiben, haben wir, als ich aktiv war, vor 25, 30, 40 Jahren nicht getrieben oder waren nicht in der Lage dazu. Heutzutage können die das.
Ja, und woran liegt das wohl? Sind die Trainingsmethoden andere oder hat man eine andere Rehabilitation? Ich glaube, die werden ja heute, sag ich mal, als Profisportler, hast du heute ein Team um dich rum, von der Ernährung bis zum Wasserbad, was du danach nimmst. Ich glaube, das ist einfach, das konnte man vor 30 Jahren wirklich noch nicht wissen.
Ja, ich glaube, das ist, wenn ich dann wieder 30 Jahre weiter zurückgehe von meinem Trainer, da denkt man, mein Gott, haben die in Zeitlupe sich bewegt. Das sind Entwicklungen, die auf Trainingsmethodik herzuführen sind, auf neue Figuren, die entwickelt worden sind und auf neue, also am Ende hat der Körper sich weiterentwickelt und kann Dinge, die wir vor 30, vor 60 oder vor 90 Jahren nicht konnten. Wenn man mal Fußball sieht, 1974 haben alle gesagt, das wäre, oder 1972, die beste Fußballnationalmannschaft, die wir hatten.
Ja? Die stellst du mal heute sieht, dazu? Die würden nur noch am Platz ranstehen und nach rechts und links gucken.
Ja, die hätten 11 Sauerstoffzelte aufgebaut und da wird jedes Mal ein Physio hinterherlaufen. Das hat sich verändert, das Spiel. Es ist eine andere Athletik, eine andere Kraft, eine andere Schnelligkeit drin. Mhm. Und das erkennt man nicht nur im Fußball, das erkennt man im Grunde in allen Sportarten.
Ja, das stimmt. Aber irgendwann muss dem Ganzen ja mal eine Grenze gesetzt werden, weil es kann ja nicht immer so weitergehen. Irgendwann kommt ja ein Punkt, wo der menschliche Körper nicht mehr zu leisten in der Lage ist.
Das haben die aber vor 30 Jahren auch gesagt.
Ja, stimmt.
Und es hat sich weiterentwickelt. Und Usain Bolt läuft 9,5 über 100 Meter. Wahrscheinlich wird irgendwann jemand kommen, der auch 9,2 läuft oder keine Ahnung.
Ja. Ich nicht. Also falls jetzt Erwartungen da in dem Fall. Meine Kinder waren jetzt wieder bei den Bundesjugendspielen und ich habe so mitgelitten. Also ich wobei
beim Kugelstoß wahrscheinlich.
Also wirklich, ich weiß noch früher, das war wie der Gang zum Schafott, wenn man morgens mit seinem Turnbeutelchen in dieses Stadion ging. Es war immer heiß, es war einem immer der Stecker irgendwie gezogen. Ich war also schon morgens dann so schlapp und meine Beine waren so schwer. Und dann haben immer die Jungs aus der höheren Klasse haben die Zeiten genommen beim 100-Meter-Lauf. Das war das Entwürdigendste, eigentlich, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Wenn dann der schicke David Adoyan zu mir sagte, 18,1. Sekunden.
Auf 50 Meter?
100.
Oder
100.
Also auf 100, Entschuldigung.
Ja.
Nein, also ich bin immer gerne zum Sport gegangen. Ich habe ja sogar extra Sport gemacht nachmittags, weil ich so ein Sportbekloppter bin. Also selbst machen früher, heute mehr so auf der Informations-Moderationsseite. Nein, ganz ehrlich, ich bin unheimlich sportaffin, muss ich dazu sagen.
Ja, und vor allem breit aufgestellt, von Fußball bis, ich sage jetzt mal, Tischtennis, Tanzende. Du machst und kannst ja alles und kennst dich auch mit allem aus.
Ich kenne mich im Sport sehr gut aus, glaube ich.
Das ist toll. Willst du nicht
mal? Macht ja auch Spaß, weil ich sag mal, Sport ist eine ganz tolle Sache und ich kann nur allen sagen, schickt eure Kinder und wenn die schon 4, 5 sind, nicht nur tanzen, egal was, Hauptsache sie machen irgendwas im sportlichen Bereich.
Ja, das ganz stimmt. Wichtig.
Auch als soziales Umfeld, von der Straße runter und so weiter.
Ja, viel Sport, wirklich, und ja, das ist total wichtig am Nachmittag, sonst sind ja die Nachmittage auch sehr lang, weißt du? Und so ein Kind, die wollen ja auch nicht die ganze Zeit nur puzzeln und sich mit ihren Eltern unterhalten. Ich bin ja immer sehr interessiert
am... Heutzutage sitzen die doch vor ihrem Handy oder vor ihrem PC und gucken irgendwelche Serien oder spielen irgendwelche Computerspiele, wo ich sage, ey Leute, kommt mal raus. Am besten schaltet man das WLAN zu Hause ab. Das ist der Moment, wo die 2 Sekunden vor einem stehen und sagt, hör mal, das Netz ist abgebrochen hier so ungefähr. Mach mal wieder an oder was mache ich jetzt so? Ich habe keine Freizeitbeschäftigung. Furchtbar ist das.
Ja, also es ist wirklich, ich kriege die kaum noch zu Gesicht. Und mein häufigst gesagter Satz ist so, jetzt leg doch das Ding mal weg und so. Und manchmal, wenn ich aus dem Haus gehe und sie nicht mitkommen wollen, wenn wir was machen, dann verstecke ich alles. Du müsstest mich sehen, dann verstecke ich die Fernbedienung, die Telefone, das iPad, die Computer. Ich verstecke alles, damit sie an nichts drankommen. Sage ich, ihr könnt sehr gerne zu Hause bleiben, aber Medien sind nicht. Und dann sind sie aber doch ganz schnell im Auto. Oh, wir kommen dann doch mit.
Ja. Das Wichtige ist ja für dich dann hinterher, dass du auch alle Sachen wiederfindest. Selbst wiederfindest.
Ja, das stimmt. Ich habe schon in so vielen Sofaritzen irgendwelche Fernbedienungen gefunden, die wir jahrelang gesucht haben. Oh Gott. Ja, aber du bist natürlich ein anspruchsvoller, also was Sport angeht, bist du natürlich ein anspruchsvoller Vater. Hast du jetzt nicht gedrillt, aber du hast schon in die Richtung gedrückt, oder?
Ja, die beide Töchter haben sehr viel Sport in ihrer Jugend gemacht. Ist jetzt, die eine studiert, da ist das ein bisschen weniger, aber die geht immer noch regelmäßig Fitness, Tanzen, aber jetzt nicht mehr leistungsmäßig im Verein. Die andere leidet eine Knieverletzung, muss jetzt 9 Monate pausieren, war mal im hessischen Landeskader Golfmädchen und ist aber sehr sportaffin.
Toll. Toll. Als du damals angefangen hast zu tanzen, ich glaube mit 16, ne? Hast du,
also 15, 16, genau.
Ja, war das, ich meine, das zu können ist toll, aber wirklich jetzt zu sagen, zu seinen Freunden, die da schon, sage ich mal, mit einem coolen Haarschnitt an der Tankstelle stehen und Bier aus Dosen trinken, du, ich habe mich jetzt im Tanzkurs angemeldet und ich werde jetzt profimäßig tanzen. Kam das gut an bei deinen Freunden?
Ja, weil die alle wussten, ich wohne über einer Tanzschule und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt oder war insgesamt circa 25 Jahre Sekretärin in einer Tanzschule. Also man hat mich auch in der Schule immer schon mit Tanzschule verbunden, obwohl ich so bis zum 15., 16., 17. Lebensjahr parallel, also sehr intensiv Hockey gespielt habe, zwischendurch auch mal 2 Jahre Wasserball. Also somit, es war immer irgendwas los und dann habe ich irgendwann mal mit 17 gesagt, das macht mir jetzt so viel Spaß, ich habe alle Tanzkurse durch, ich fange jetzt mit Turnier an und das war dann für alle aber auch in Ordnung.
Dann braucht man ja die richtige Frau. Also die braucht man wahrscheinlich fürs Tanzen fast noch mehr als fürs Leben. Das muss ja irgendwie, da werden dann oft, das ist ja ganz interessant, weil ich glaube, man wird immer für ein Paar gehalten beim Tanz, ne? Und ist es eben häufig nicht. Und bei diesen Profipaaren, die sind ja dann auch bei den Eiskunstläufern oder so, die sind ja dann Tag und Nacht miteinander zusammen, aber häufig sind die gar nicht ein Paar. Wie funktioniert denn das? Das ist, frage ich mich.
Das geht, es ist ein sehr partnerschaftliches, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Sonst würde das auch über die Zeit und die vielen Stunden, die man sozusagen aufeinander hängt, gar nicht so richtig funktionieren. Da müssen beide schon richtig Tanz- oder auch Sport bekloppt sein, um das mal so auszudrücken, damit das funktioniert. Viele sind am Anfang auch mal ein Paar und tanzen hinterher nur zusammen.
Ja.
Das gibt's auch, was auch schwierig ist. Bei mir war das dann irgendwann mal so, ich habe dann irgendwann mal meine Tanzpartnerin geheiratet damals.
Ach, siehst du?
Das ging dann auch.
Ja, es ist einfach praktischer. Wirklich. Und dann ihr seid ja auch nicht mehr zusammen, irgendwann ist dann auch okay. Dann tanzen wir halt nicht mehr zusammen und dann geht man wieder auseinander.
Ja, das hat sich dann so ergeben und dann hat man gemerkt, naja, es war dann doch vielleicht die falsche Entscheidung, aber.
Aber für alles die gut. Zeit war es gut, eben. Man hat ja dann auch wahrscheinlich wenig Gelegenheit noch, weil du, ich könnte mir vorstellen, du bist jemand, der dann auch extrem das betreibt und wenig Zeit für andere sich genommen hat. Dann konnte man ja nicht noch eine zweite Frau irgendwie zufriedenstellen, oder?
Nee, also das war wirklich zeitlich nicht möglich, so ungefähr. Also wir hatten beide unseren Beruf und ich bin dann um 4-5 Uhr aus der Börse geflogen, im Positiven, zum Training und dann gab es 3-4 Stunden Training und dann war dann auch gut für den Tag irgendwann. Wenn man dann irgendwie so gegen 9 nach Hause kommt oder 9:30, dann ist der Tag von morgens 8 Uhr dann auch irgendwann genug.
Ja, klar. Wie ist das eigentlich, frage ich mich immer bei so Paarsachen, also die man zu zweit macht, wenn der eine dann beim Turnier einen Fehler macht, also so richtig Blackout oder irgendwas total falsch, also der definitiv der Schuldige ist, warum man irgendwie nicht in die nächste Runde gekommen ist oder letzter wurde. Wie geht man damit um?
Ja, ich sag mal, man ist manchmal sauer, klar, man schimpft gegenseitig, mal auf den einen, die andere auf den anderen. Aber am Ende muss man ja zusammen in dieser kleinen Teamsportart an einem Strang ziehen, um nach vorne oder weiterzukommen. Mhm. Und dann wird das austrainiert, dann wird das nochmal nachbesprochen und versucht dann auf dem nächsten Turnier dann halt nicht zu machen.
Ja, klar.
Das sind dann meistens auch mal so Aussetzer, die auch vom Wertungsrichter vielleicht auch manchmal gar nicht gesehen werden. Es sind ja meistens 5 oder 10 Tänze pro Runde und dann ist es vielleicht so 1% oder 2% von der Wertung, was dann nicht ganz so viel ausmacht. Man muss ja auch sagen, Tanzen ist am Ende ja auch eine subjektive Sportart in dem Sinne. Das ist ja so wie Eiskunstlaufen oder wie Turnen oder wie Synchronschwimmen. Klar gibt es Regeln, klar gibt es Vorgaben, die der Wertungsrichter abarbeiten muss oder beurteilen muss. Aber am Ende, die guten Paare sind so eng beieinander, da ist es dann vielleicht auch manchmal Geschmackssache oder Tagesform oder
Kleid?
Passt die Nase mehr
Kleid?
Als die andere. Nee, Kleid eigentlich nicht.
Och, ich gucke immer die Kleider, denke mir, ich nehme die mit dem goldenen Kleid oder so, weil die dann so, die sehen ja aus. Also ich kann mich nicht satt gucken an diesen Paaren. Ich folge denen bei Instagram rauf und runter und du weißt ja, der Algorithmus schlägt zu. Ich kriege inzwischen nur noch russische Tanzpaare zugespielt, die Beine verdrehen und miteinander tanzen und alle nur ganz kleine Sachen anhaben.
Ja, aber ich sag mal, die ganz kleinen Sachen sind gar nicht so entscheidend. Klar, wenn man lateinamerikanische, die Rhythmen kommen aus der Karibik, aus Südamerika und so, da ist es meistens schön warm, da hat man ja auch nicht den Pelzmantel auf Deutsch gesagt, an den wir sowieso nur als Kunst tragen, aber da sind halt die Klamotten ein bisschen knapper, aber weißt du, nach so über 40 Jahren Tanzsport siehst du die Klamotten dann nur am Rande irgendwo, weil du siehst dann wirklich die Leistung des Paares an sich, was die da auf der Fläche machen. Und wenn das toll ist, ist es natürlich begeisterungsfähig, auch bei mir, auch nach über 40 Jahren, der ganz viel schon gesehen hat.
Jetzt, ich frage mich ja immer, also ich denke mir, ich bewundere wirklich diese Menschen auch bei Let's Dance, die ja jetzt, also gut, da sind große Stars dabei, da sind aber auch welche dabei, die jetzt auch nicht jede Woche im Fernsehen sind, sowas abzuliefern und doch wirklich selten einen Blackout zu haben. Oder war jetzt mal eine dabei, wo man sagt, die ist komplett rausgeflogen und wusste überhaupt nicht mehr, wo es lang geht? Also das ist doch wirklich Wahnsinn, wie die das dann schaffen, so abzuliefern, diese paar Minuten.
Also ich muss auch sagen, in diesen 3,5 Monaten, was die teilweise für eine Reise durchmachen, ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt zutrauen möchte. Und wir hatten ja zum Beispiel mit Ingolf Lück jemanden, der mit 60 oder Anfang 60 ja auch kein Jungspund mehr von 25 war. Und die Leute liefern ab und das ist ja auch der große Erfolg. Natürlich haben wir immer mal den einen oder anderen Fußgänger dabei. Da könnten wir noch wahrscheinlich 3 Jahre diese Sendung machen mit dem. Das wird immer noch nicht helfen. Aber es gibt echt viele, 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 die eine super Leistung da abliefern und jede Woche auch dann ihre Frau oder ihren Mann da stehen und sagen, hey, ich mach das jetzt und es funktioniert. Aber klar, wenn man im Saal ist und dann bei den Proben mal vorbeischaut oder dann auch am Ende dann die Live-Performance sieht, wenn die Show ist, es passieren immer Fehler und das ist menschlich, wir sind ja keine Maschinen in dem Sinne.
Ja, und ich habe letztens mit Amira Pocher gesprochen, die hat gesagt, sie hatte auch Blackouts, aber das hat man dann gar nicht als Zuschauer wirklich als Blackout wahrgenommen, weil ja für den Künstler wirkt es immer wie, ich bin eine halbe Stunde rumgestanden und wusste nicht, wie es weitergeht, aber Fakt ist, es ist ja eine Zehntelsekunde, die man eigentlich nur in seinem eigenen Kopf so empfindet, aber ich finde es wirklich toll.
Nicht so.
Nein, überhaupt nicht. Und es ist auch so, dass man, also ich habe wirklich den größten Respekt und alle sind danach einfach, also ich habe einmal mit Massimo Sinato getanzt in meiner Show, ja. Da war der zu Gast.
Du hast einmal beim Fernsehpreis getanzt,
Come on. Also zwei rechts, zwei links. Aber ich meine, der hat mal wirklich mit mir im Paartanz so in der Talkshow so ein bisschen getanzt. Und dann hat er gesagt, komm doch mal zu uns zu Let's Dance.
Ja, komm doch mal.
Und dann, ich habe wirklich gedacht, boah, ich schmilze dahin. Also meine Bedingung wäre, dass Massimo mit mir tanzt. Ich finde den so nett und toll.
Tüten wir das jetzt gerade ein?
Nein, wir tüten es nicht ein. Wir tüten es nicht ein, weil ich glaube, ich würde es einfach wirklich, ich habe zu viele feste Verpflichtungen. Ich muss ja zwischendurch mal noch Radio und Podcast und andere Sachen irgendwie machen. Aber es wäre wirklich, weil ich finde, da mal so drauf zu trainieren mit der Fallhöhe und eben diesem Publikum und dann wirklich auch diesen Biss von außen
glaube,
so, das finde ich super.
Es ist noch nicht mal diese Fallhöhe. Ich glaube, mit wem ich auch gesprochen habe, auch mit Damen, die jetzt, sagen wir mal, nicht 20 sind, die vielleicht körperlich noch top fit sind, sondern auch welche, die kommen mit 40, mit 50 zu uns, trainieren und machen und sagen am Ende, hey, ich bin zwar nicht Erste geworden, ich bin irgendwo im Mittelfeld gelandet, aber es war für mich körperlich eine Erfahrung und die beste Zeit meines Lebens.
Ja, Judith Williams war letztens bei mir. Die war immer noch ganz weggebeamt, ja? Die war total...
Oder auch Katja Burkhardt.
Ja.
Da haben wir ja manchmal unseren Spaß gemacht, mit, weil die ist auch wirklich lustig. Und die sagt aber, ich war noch nie, ich war davor und danach nie wieder so in Shape, wie ich da war.
Mhm. Ja, das allein wäre schon ein Punkt. Wen wünschst du dir denn mal?
Ach, das ist immer so eine Frage. Ich sag mal, das Schöne ist, wir haben immer eine gute Mischung aus dem einen oder anderen bekannten Gesicht und dem einen oder anderen nicht so bekannten Gesicht. Und erstaunlicherweise nach ein, zwei Sendungen ist es egal, wie bekannt oder unbekannt du bist, der Zuschauer honoriert das, was die da treiben und was die abliefern. Ja. Und deshalb, würde ich mir Angela Merkel wünschen, auf Deutsch gesagt, oder würde Barbara Schöneberger oder Günther Jauch oder wen auch immer.
Günther Jauch halte ich für unwahrscheinlich. Ja, aber dass Günther Jauch da mittanzt, ist unwahrscheinlicher, als dass Angela Merkel mittanzt.
Nein, Günther Jauch ist ja so lustig, wenn ich bei ihm in der Sendung bin, sagt er, Lambi, weil er sieht ja jeden.
Ja.
Herr Lambi, Sie müssen einen Gefallen tun. Ich sage, was ist los, Herr Jauch? Nach dreimal wusste ich ja, was kommt. Habe ich gesagt, natürlich machen wir
es. Ich möchte nicht tanzen, sagt er immer.
Ich möchte nicht tanzen und sprechen Sie mich auch nicht drauf an.
Ja, wirklich. Also er sagt immer, der macht ja alles. Ne? Ich meine, ich arbeite ja viel mit Günther Jauch zusammen. Du kannst nicht so schnell schauen. Da hat er die Perücke auf, die schlimme Hose, die Hosenträger, die Maske, den Pfiffi, alles. Aber wenn es heißt, und dann wird gleich noch getanzt, dann ist der weg. Und letztens kam eine brasilianische Tanztruppe, da hat er sich doch wirklich hinten aus der Tür rausgemogelt und als die dann noch Foto machen wollten, hat er gesagt, er muss aufs Klo und hat jetzt keine Zeit.
Richtige
Tanzangst.
Ein rotes Tuch. Ja. Ein rotes Tuch ist das für ihn. Das ist irre.
Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber dann sollten wir ihm diesen Wunsch erfüllen. Ich meine, er macht so viel fürs deutsche Fernsehen. Er muss ja auch nicht überall dabei sein.
Er muss jetzt nicht alles machen.
Nee. Was für eine Art von Prominenz hast du? Weil ich finde interessant, zum Beispiel, also Beispiel Günther Jauch, der wird eben sehr respektvoll betrachtet so und da kommen die Leute und sagen, guten Abend, Herr Jauch und so, aber da traut sich natürlich keiner ranzugehen, wie jetzt, sage ich mal, an Olli Pocher, wo jeder gleich einen Arm um die Schultern legt und sagt, na Digga, du hast aber ganz schön hier gestern Abend und hat mir nicht so gut gefallen. Wie gehen die Leute mit dir um?
Auch respektvoll. Ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin, irgendwo zu 95 oder sogar 98% Herr Lambi. Also es ist irgendwie wie so ein Brand, dieses Herr Lambi. Mhm. Das entstand damals, als Harpe Kerkeling in den ersten zwei Jahren von Let's Dance die Sendung gemacht hat und es immer wieder nur hieß Herr Lambi. Die anderen hießen dann Markus Schöffel oder Ute Lemper, aber der Herr Lambi hieß immer Herr Lambi. Das war das Interessante und deshalb sind die Leute sehr respektvoll mit mir. Ich habe auch noch nie erlebt, dass sie mich in irgendeiner Form wüst beschimpft haben, nur weil ich mal schlechte Noten oder ein Urteil gefällt habe, was nicht so toll war. Deshalb, also ich bin da ganz fein mit und alles ist gut. Ich bin aber genauso entspannt, wenn die jungen Leute kommen, die heute alles etwas entspannter und lockerer sehen, wenn einer sagt, hör mal Joachim. Wobei Joachim sagen ganz, ganz wenige.
Ja.
Eher sagen die Leute, so wie in der Schule früher, ich bin immer der Lambi gewesen in der Schule. Das war wie so ein Spitzname. Und dann sagen die, hör mal Lambi. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Also wenn mir einer blöd kommt, dann würde ich was sagen. Aber ansonsten bin ich da sehr entspannt.
Oft ist es ja so, weil du eben deine Meinung sagst, dass die dann denken, sie können dir auch mal die Meinung sagen. Also das ist ja dieses, also jetzt muss ich Ihnen mal sagen, ich habe das ja schon manchmal so, also das blaue Kleid, das sah nicht gut aus bei Ihnen. So, also das erlebst du weniger.
Ja, ich sag mal, wir sehen das ja auf irgendwelchen Programmzeitschriften, sind ja immer meistens bis auf Elias Mbarek und George Clooney nur Frauen drauf mit den Kleidern.
Ja.
Also spricht mich auf meine Klamotte kaum jemand an. Wenn, dann spricht mich jemand an, was ich so gesagt habe oder ob ich wieder unverschämt gewesen sein sollte oder wie auch immer. Aber ich kann damit gut leben, weil am Ende des Tages ist eine Jury eine Institution, die bewertet. Und es ist ja eine persönliche Meinung, die ich habe. Ich werde ja nie unverschämt und beleidige den auf persönliche Weise, sondern ich sage einfach, wie schlecht oder wie gut er getanzt hat. Um mehr geht's ja eigentlich gar nicht. Das können die Leute aber manchmal nicht trennen, weil die denken, wenn ich jetzt was Böses sage, dann meine ich auch die Person, dass das eigentlich ein Trottel ist oder ein Blödmann oder wie auch immer. Ist es aber nicht. Weil am Ende des Tages geht es für mich, der als Jury in einer Tanzjury sitzt, ja um das Tanzen und nichts anderes.
Ja, und ich finde, man kann sich auch so super hinter dieser Rolle des Jurors ja verstecken, weil du kannst ohne weiteres einfach jederzeit sagen, hey, ich bin ja hier, ich muss das ja machen. Während ich finde, wenn man als Privatperson über jemanden sagt, also das hat mir jetzt nicht gefallen, dann ist es viel schwieriger.
Ja, der Unterschied als Privatperson ist natürlich, das mache ich meistens im unter vier Augen oder vielleicht, wenn noch ein Partner dabei ist oder sowas. Ich mache das ja hier vor 4-5 Millionen, wo ich jemanden im Grunde sage, es geht ja nicht um das Positive, nehmen wir mal das Negative, wo ich demjenigen sage, ja mal, also was du heute hier abgeliefert hast, so und so und so und so, war absoluter Käse, ein Punkt auf Deutsch gesagt. Dann ist der ja öffentlich erstmal dargestellt als Nicht-Tanzkönner auf Deutsch. Und das nehmen dann einige Leute einem übel. Aber ich sag mal, ich muss ja auch die andere Seite sehen. Die trainieren alle viel die Woche. Aber ich kann ja dem oder derjenigen, die jetzt richtig trainiert hat und auch gut abgeliefert hat, nicht sagen, ja, war gut, kriegst aber dieselben Punkte wie der andere. Nee. Ich muss ja irgendwo eine Relation haben.
Ja.
Aber der Großteil hier in Deutschland, Gott sei Dank, die ja immer gerne Wahrheit, Ehrlichkeit, also das ist ja wie beim Quiz, das muss ja alles stimmen in Deutschland. Und wehe, der kriegt 1 Euro mehr als der andere, nur weil er ein falsches Wort gesagt hat, das geht nicht. Das ist im Deutschen sehr korrekt und deshalb habe ich in Deutschland eigentlich gar keine Probleme. Dass es natürlich heutzutage durch Social Media immer mal wieder Dinge gibt, die dann aufbrausen, ja, das ist normal.
Ja, da machen wir uns ja auch schon lange keine Gedanken mehr drüber.
Nein.
Aber ich glaube, manche sind wahrscheinlich sauer. Also gibt es wirklich offene Situationen, wo du sagst, da ist dir jetzt jemand wirklich sauer oder der hat im Nachhinein gesagt, fand ich jetzt extrem doof, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Gibt es sowas? Ich versetze mich oft in die Rolle, weißt du noch, Patricia Riekel, die Chefredakteurin der Bunten war, die haben ja auch natürlich vielen Leuten ans Bein gepinkelt und ich habe mich immer gefragt, wie geht die auf diese Events, wenn die ja all diese Menschen, über die sie Enthüllungsgeschichten letzte Woche geschrieben hat, dann plötzlich wieder da am Buffet trifft. Aber die hat
ja,
das immer ganz cool gemacht.
Wie geht's? Ja. Das geht. Also ich sag mal, natürlich gibt es mal hin und wieder jemanden, der dann kommt und sagt, das fand ich überhaupt nicht gut oder so. Also ich kann mich an eine sehr schöne Geschichte mit Frau, wie hieß sie damals? Mit der Scheinemarkers. Margarete. Erinnern, das war die zweite Staffel, da war ich natürlich noch ziemlich jung, noch ziemlich unbedarft in diesem Unterhaltungsbusiness. Und ich habe dann gesagt, weil die ist ja immer dann sehr, sehr hibbelig gewesen. Und ich habe gesagt, na, ihr habt getanzt wie 2 Ecstasy-Pillen. Ja?
Ja.
Sendung war vorbei. Ich wurde ins Redaktionsbüro gerufen. Sie saß in Tränen aufgelöst.
Oh,
das kennen wir ja aus dem Fernsehen.
Ja.
Auf der Couch und sagt, Herr Lambi, Unverschämtheit, Sie haben mich des Drogenkonsums bezichtigt.
Oh Gott,
okay. Und solche Geschichten. Ja, war mir also todesböse. Nächsten Tag Bildzeitung überm Strich. Lambi bezichtigt Scheinemarkers Drogenkonsum.
Ja.
So ging das dann los. Ich habe mich dann das einzige Mal bei Let's Dance entschuldigt. Ja. Damals wollte man das. Ich würde es heutzutage nie wieder machen mit sowas.
Es war ja unmissverständlich eigentlich, was du gesagt hast. Und es war eben was anderes,
Wir haben uns so 6 Jahre später wieder getroffen bei Markus Lanz. Und dann kam sie und sagte, ja, und dann lassen Sie uns doch die alte Sache vergessen. Es war doch gar nicht so schlimm und so. Also das geht dann auch. Ich bin auch nicht nachtragend. Ich bin hier aus dem Rheinland. Ich bin aus Duisburg. Wir sagen uns mal was und dann ist es auch vergessen. Dann geht man ein Bier trinken, ist die Sache gut. Schlimm finde ich dann so Leute, die dann so unheimlich nachtragend sind. Also wir spielen ja hier nicht Leben und Tod. Nein. Also dann müssten wir viel trauriger, nachtragender und entrüsteter sein über das, was 2 Stunden Flugzeug von uns derzeit in der Ukraine passiert.
Da hast du völlig recht. Wer kritisiert dich denn am meisten?
Meine Frau. Wer sonst?
Ja.
Ja, und meine 2 Töchter. Ich habe ja nur Frauen zu Hause. Mhm. Da habe ich gar keine Chance. Der einzige Verbündete ist der Hund. Der hört zwar alles, aber der spricht nicht mit mir.
Aber der ist dein stummer Begleiter, der dir ab und zu verständnisvoll zunickt und sagt, nicht. Joachim, wir einfach, zwei. Ja.
Wir zwei, wir müssen zusammenhalten. Ich helfe dir, aber er hilft mir meistens nicht. Außer er kriegt Leckerchen, dann ist er natürlich auf meinem Schoß. Aber das ist alles.
Du hast sogar ein Buch übers Kritisieren geschrieben. Mhm. Mut zur ehrlichen Kritik heißt das Ganze. Gibt's ja schon eine Weile. Was muss man lernen, um jemanden so zu kritisieren, dass es ja im besten Falle demjenigen was bringt, die Sache wirklich verbessert, ohne dass es irgendwie verbrannte Erde hinterlässt?
Ja, also am Ende des Tages geht es um konstruktive Kritik. Mhm. Ja, also nicht einfach nur sagen, das war Käse, sondern warum war es schlecht? Was kannst du besser machen? Lösungsvorschläge. Das hilft auch im Privaten. Ich sag mal, wir gehen doch beide ab und zu mal ins Restaurant essen, so ab und zu wenigstens. Und dann sitzen wir da und dann schauen wir und rechts oder links sitzt dann ein Ehepaar mittleren Alters, kann auch ein bisschen jünger, kann ein bisschen älter sein und die reden dann eine Stunde oder anderthalb oder zwei nicht miteinander. Die gucken mehr oder weniger durch die Gegend. Ja, gibt es sehr oft, wo ich dann denke, was haben die falsch gemacht oder was ist da schief gelaufen? Mhm. Ich glaube, die haben von Anfang an nicht genug miteinander geredet oder auch mal Dinge angesprochen, was vielleicht in einer Beziehung nicht so läuft oder was dem einen nicht passt oder dem anderen nicht passt. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer offen und ehrlich miteinander spricht oder auch mal was Unbequemes anspricht. Denn nur dann kann man auch solche Sachen dann lösen. Warum ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir nicht mehr miteinander reden oder vielleicht auch keinen Sex mehr haben oder was auch immer, keine Ahnung.
Also das ist ja fast ein Eheratgeber, was du da geschrieben hast. Ich finde, man soll ja immer, also das habe ich gelesen, man soll immer mit der subjektiven Empfindung starten, wenn man eine Kritik sagt. Also man soll nicht sagen, immer bist du so oder nie machst du das, sondern man soll sagen, ich empfinde es so, dass du weniger als ich oder in meiner Empfindung ist es eher so, dass du und so. Also, dass man das sehr subjektiv formuliert, dann ist es wohl für den anderen irgendwie besser verständlich.
Ja, also weil das eine ist ja so, im Grunde jeder sagt, dass du so bist, aber wie du es gerade formuliert hast, ist ja so, dass es deine persönliche Empfindung ist, dass da irgendwas schiefgelaufen ist oder anders laufen muss oder wie auch immer. Ich glaube, wenn man mehr miteinander redet und offener miteinander redet, dann lassen sich viele, gerade so diese Allerweltskleinigkeiten, Zahnpasta nicht zugemacht, Spülmaschine nicht ausgeräumt, da streiten ja auch Leute drüber, wo ich denke, mein Gott, welche Probleme haben die Leute? Wir haben alle mal so Kleinigkeiten, wo wir uns drüber aufregen. Aber wenn man miteinander redet, dann sagt immer, also könnten wir nicht und dieses und warum läuft das nicht? Ich glaube, dann hätten wir alle auch in der Partnerschaft deutlich weniger Probleme.
Total. Und man soll immer, habe ich auch gelernt, positiv starten. Also das hast du schon mal super gemacht. Trotzdem machen wir es nochmal. Kenne ich übrigens auch, wenn wir als Moderatoren irgendwo einen Trailer aufzeichnen oder irgendeine Vorschau oder irgendwas moderieren und so, dann kommt meistens der Redakteur und sagt, super, das war ganz, ganz toll. Aber wir machen es trotzdem nochmal.
Ja, genau.
Aber das ist besser als, stopp, nochmal, dann ist man gleich so am Boden.
Nee, das, also die Guten können das so, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn das da läuft, dann kann es auch für mich im Privaten so laufen.
Ja, also sehr gut, lieber Lambi. Du Lambi, du, jetzt spiel mal.
Du Lambi, du.
Jetzt pass auf. Ein Redaktionsspiel, das unsere Redaktion liebevollst vorbereitet hat, auf dich zugeschnitten. Und wir gucken mal, was es ist, lieber Joachim, liebe Barbara. Gespannt. Erst wollten wir mit euch tanzen und testen, wie viel Schwung noch in Barbaras doch etwas eingerosteten Hüften steckt. Ach was? Gott, ihr würdet euch wundern. Nur weil keiner von euch hier in der Redaktion meine Hüften genauer kennt, müsst ihr jetzt nicht gleich sauer werden. Dann ist uns aufgefallen, dass wir hier ja nur mit Ton arbeiten. Also, wir haben schnell was Neues gefunden und das finden wir auch gut. Wir sind nämlich der Meinung, Joachim gehört zu den ganz wenigen Menschen, die noch sehr viel Wert auf eigentlich ganz selbstverständliche Umgangsformen legen. Höflich sein, jemandem die Tür aufhalten, pünktlich sein. Zudem kannst du, lieber Joachim, wie kein Zweiter gut kritisieren. Deswegen spielen wir jetzt. Wie finden wir eigentlich? Wir haben euch Situationen und Verhaltensweisen aufgeschrieben und ihr sollt uns sagen, wie ihr das eigentlich findet. Das Ganze natürlich wie immer mit einer Skala von 1 bis 10. 1 besonders schlecht, 10 besonders gut. Eine Ähnlichkeit zu Joachims Job bei Let's Dance ist dabei natürlich nur Zufall. Gut.
Ja.
Also, wie finden wir es eigentlich, fremde Leute zu duzen? Das ist meine Frage an dich. Was geben wir dafür?
Ich sag mal, ich bin da so ein bisschen unentschieden. Ich finde, es kommt immer drauf an, man muss ein bisschen Respekt gegenüber Menschen haben. Ganz besonders gegenüber vielleicht auch älteren Menschen. Ich finde das ja immer ganz toll. Großeltern, Eltern. Da habe ich ja unheimlichen Respekt vor. Da käme ich nie auf die Idee, die zu duzen. Heutzutage, wir haben ja auch, Barbara, du auch, in den Redaktionen, in den Produktionen mit unheimlich viel auch jungen Leuten zu tun.
Ja.
Auch die wir gar nicht kennen. Da ist es Usus, dass man sich duzt. Und was ich eben schon mal anfangs gesagt habe, ich bin da sehr entspannt, wenn mich einer duzt. Deshalb duze ich dann auch zurück. Aber es gibt Menschen, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht, da die sollen mich dann schon siezen.
Ja, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mich jemand duzt. Im Gegenteil, weil ich finde jetzt inzwischen, was ist auch so unumgänglich, dass Leute einen jetzt siezen, obwohl man ihnen die ganze Zeit sagt, du kannst mich ruhig duzen. Aber die sagen dann immer, es tut mir leid, Frau Schöneberger, ich krieg das einfach nicht hin.
Ich mach das dann immer anders. Ich sag das mal auf. Jedes Mal, wenn du jetzt sie zu mir sagst, zahlst du 2 Euro.
Oh, okay. Mit finanziellem Druck.
Ja, nur das geht dann. Am Ende
von so
einem
Praktikanten. Ist er doch selber schuld.
Genau. Verdient 40 Euro und muss sie noch an den Lambi abgeben, der sowieso 42 verdient hat.
Aber das ist sehr lustig. Kannst du es nicht andersrum machen, dass du sagst, sie müssen zahlen, wenn sie dich siezen? Das finde ich ist noch ein bisschen chefmäßiger. Weißt du, bei so.
Was sie müssen?
Sie müssen zahlen, wenn sie dich duzen anstatt siezen. Das ist dann noch respekteinflößender.
Das ist natürlich noch besser. Dann wäre ich ja noch reicher.
Ach, fantastisch. Also, ich finde es gut, aber es ist tatsächlich so, ich duze sehr viele Leute, außer Günther Jauch.
Ja.
Wirklich. Also ich käme nicht auf die Idee, Herrn Jauch zu duzen.
Ich kenne meinen alten Trainer, der dieses Jahr 90 Jahre alt wird, hier in Köln. Ich kenne den jetzt, wenn wir das mal rechnen, 42 Jahre. Er sagt immer Joachim und du.
Ja.
Ich würde nie auf die Idee kommen, den Karl zu nennen. Das war für mich immer Herr Breuer. Heute auch noch.
Ja, das finde ich gerade wichtig, auch bei so Sporttrainern. Also wirklich, bei Sporttrainern, ich glaube, da ist immer, das ist sehr häufig so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Katharina Witt ihre Trainerin wahrscheinlich auch gesiezt hat oder so.
Obwohl,
also
die ist super entspannt. Ah, ich habe mit der mehrere Sachen schon gemacht.
Die ist toll, gell?
Die Trainerin. Also das ist, Jutta Müller ist ein Schatz.
Ja.
Ich lasse auf die nichts kommen, aber alte ostdeutsche oder auch osteuropäische Schule.
Ja.
Ne?
Ja.
Alles gut.
Ja, da war ordentlich wirklich Zucht und Ordnung. Und ich glaube, wenn das nicht so ist, dann kriegt man leider auch die Höchstleistungen nicht hin. Weil du kannst nicht auf das Talent des Kindes vertrauen.
Das
geht nicht.
Die letzten Prozente fehlen da. Das sieht man ja auch bei uns bei Let's Dance. Also wir haben ganz fantastische Trainer, also Profitänzer, aber die müssen da schon die Peitsche dran machen. Mhm. Sonst funktioniert das Spiel nicht.
Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, dass Massimo Sinato jetzt auch noch eine Peitsche in der Hand hat. Dann geht's mit mir durch.
Barbara, ich hole dich jetzt wieder zurück.
Oh, danke.
Nächste Behauptung.
Gut. Wie finden wir eigentlich Fernseher im Schlafzimmer?
Ui.
Das finde ich ganz schlecht. Das finde ich 2, würde ich sagen. 2.
Ja, ich bin auch eher bei 3 oder weniger. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, überall Fernseher muss dann auch nicht sein. Und im Schlafzimmer, nee. bin ich raus.
Ich finde es allerdings im Hotel toll. Oh, wenn ich im Hotel bin, dann glotze ich auch morgens nach dem Aufstehen direkt, mache ich das Ding an und dann gucke ich mir 15 Mal hintereinander die NTV-Nachrichten an und ich finde es super, aber zu Hause käme ich nicht auf die Idee, sowas irgendwo in meinem Umfeld zu haben.
Im Hotel sind wir ja meistens alleine.
Ja.
So, und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da muss irgendwas laufen. Ja, aber zu Hause will ich dann meine Ruhe haben, man ist zu zweit, dann ist auch gut.
Mhm, ja.
Da brauche ich dann jetzt noch Belustigung irgendwo.
Nee, sehe ich genauso. Nächste Frage, wie finden wir es eigentlich, wenn man erotische Bilder von sich selbst in der Wohnung hängen hat?
Hat? Habe ich noch nie gehabt, aber ich sag mal, ich könnte meinen Körper ja zeigen.
Joachim, ich stell's mir gerade vor.
Ich stell's mir gerade nicht vor.
Wie würde man dich inszenieren? Sehen. Wie würde man dich inszenieren, damit es, sag ich mal, damit es.
Ich wäre ja wahrscheinlich so ein alter römischer Feldherr, wahrscheinlich nur mit so einer Toga oder irgendwie sowas. Ja, transparent. Nein, aber ganz ehrlich, nein, das möchte ich mir nicht vorstellen. Ich möchte da auch nicht hängen.
Nee, ich finde sowieso Leute, die Bilder von sich jetzt so ganz doll viel in der Wohnung hängen haben, finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen? Finde ich schwierig.
Also wir haben ja ein paar Bilder, so Familienbilder, was man so auf so einer Anrichte hat.
Ja.
Da stehen so ein paar, weil man gerne die Kinder sieht oder die Großeltern oder wie auch immer. Aber das ist sehr reduziert und nur, ich sehe die Leute ja jeden Tag. Da muss ich mich nicht noch an der Wand verewigen. Und dann noch erotisch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Nee, aber früher, es gab mal so eine Zeit, da hat man dann auch seinem Freund oder so zum 20. Geburtstag, haben dann die Mädels erotische Fotos machen lassen beim Fotografen irgendwo in der Stadt. Und dann, weißt du, immer so ein bisschen das T-Shirt über die Schulter gezogen, Kopf ein bisschen schief und die Haare auf eine Seite. Und dann so gucken, so zusammen mit Katzenaugen.
So ein bisschen lasziv. Mm. Ja, natürlich. Ja. Also wenn man in einem kleinen Ort wohnt, weiß dann am Ende des Tages das ganze Dorf, was da gelaufen ist.
Die Kerstin war heute hier und hat Fotos gemacht für ihren Freund, nackig.
Ja, nackig. War so lala, aber sie hat Spaß gehabt.
Wo bist du eigentlich aufgewachsen? In Duisburg, ne?
Ja, ich bin ein Duisburger Junge.
Duisburger Junge. Hast du noch Kontakte dahin? Also bist du da
Eltern,
viel?
Meine Eltern leben da, die ich öfter besuchen gehe. Ich habe den einen oder anderen Bekannten oder Freund noch in Duisburg. Bin sehr verwurzelt natürlich mit dem MSV Duisburg, dem Fußballverein. Also ich habe noch Kontakte zu Duisburg und schätze die Stadt eigentlich. Klar gibt es in Duisburg, die sagen, war so dreckig oder aber man muss sagen, das Ruhrgebiet an sich ist eine sehr schöne, offene Region, wo tolle Menschen, ehrliche Menschen leben.
Ja.
Und wenn man mal südlich der Ruhr geht, ich sag mal, ich erinnere nur an Essen, Baldeneysee, Villa Hügel und das alles. Mhm. Das ist wunderschön dort.
Total. Ich habe da mal in so einem tollen Hotel gewohnt. Das war irgendwo, also ein bisschen am Stadtrand. Das war so ein altes, wie so eine Burg oder so ein Gemäuer. Unglaublich schön, mitten auf so einem Feld. Ganz, ganz herrlich, natürlich. Toll. Bist du eher auf dem Land oder in der Stadt?
Wir wohnen in der Stadt.
Okay.
Wir sind in Frankfurt und ich bin ja so ein Stadtkind. Ich bin ja mitten in der Stadt groß geworden und somit, ich brauche die Stadt. Das ist für mich, Stadt ist Stadt.
Aber was machst du denn dann in der Stadt? Also wenn du die so dringend brauchst, nutzt du alle Kulturangebote?
Ich nutze Kulturangebote, ich nutze Sportangebote, aber ich brauche Menschen um mich herum. Ich möchte rausgehen und wenn ich nur zum Bäcker gehe, der in einem kleinen Ort wahrscheinlich nicht mehr existiert, weil die große Kette gesagt hat, in 10 Kilometer Entfernung in der etwas größeren Ortschaft reicht auch ein Bäcker für die kleine Ortschaft. Nein, ich möchte diese Infrastruktur nutzen. Ich möchte dieses Umfeld haben. Ich möchte die Möglichkeiten haben, zu Fuß in ein Restaurant zu gehen oder was auch immer. Das ist das, was ich in der Stadt immer großartig finde. Und die vielen Menschen, die da sind. Da ist immer was los. Ich kann immer was machen.
Du bist ja auch mal eine Zeit lang durch Frankfurt gelaufen, ziemlich lange sogar, mit wahrscheinlich einem sehr, sehr schicken, leicht engen, dunkelblauen Anzug. Und,
wieso kommst du auf den engen? Ich bin ein bequemer Mensch.
Ach, eigentlich. Du bist ein bequemer? Nee, ich glaube, du hast schon darauf geachtet, dass der an den richtigen Stellen irgendwie gut sitzt. Und hattest du einen Aktenkoffer oder so eine Ledertasche, eine teure? Und was an der Börse? Hast für eine Bank gearbeitet, also du hast ja ein völlig anderes Leben gelebt. Das kann man ja auch nur in Frankfurt oder in einer großen Stadt leben.
Ich habe 1989 in Düsseldorf an der Börse angefangen, war dort stellvertretender Kursmakler und bin 1997 dann bis 2002 habe ich gearbeitet als Makler an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Toll, toll. Warum wolltest du an die Börse? Warst du auch inspiriert von Wall Street, Michael Douglas?
Nee, ich war doch viel früher inspiriert. Das fing so 1980, 82 an, als ich dann auch meine Bankkaufmannslehre gemacht habe. Ich fand das immer großartig. Wir hatten damals so eine Kurstafel, wo so Werte drauf waren und die sich dann jeden Tag geldmäßig verändert haben. Und ich fand das immer spannend, Wirtschaft in Kombination mit Börse und so weiter. Habe dann irgendwann mal meine Bankkaufmannslehre fertig gehabt. Und wir hatten eine Show bei einer Tanzlehrerin in Ratingen, das ist bei Düsseldorf. Mhm. Und der Mann war Börsenmakler. Und er sagte, hör mal, du bist ein netter Kerl, wir suchen einen neuen Mitarbeiter hier bei uns in der Maklerschaft. Komm doch mal vorbei, du wohnst ja um die Ecke, wäre doch vielleicht was für dich. Und das war immer schon, auch das war ein Zufall, bei der Börse so, das war immer so spannend für mich. Und dann bin ich da 2 Tage hin, habe mir das angeguckt und habe gesagt, hier Bank bleibt Bank, ich bin weg. Und dann bin ich so schnell wie es geht weg und dann habe ich fast 25 Jahre Börse gemacht.
Aber das gibt's ja nicht. Ich meine, wie viele Zufälle da draußen sind und vor allem, was man ja auch den Jungen, wir haben ja sehr viele junge Hörer, sehr, sehr viele junge, gerade junge Männer, die jetzt auf dem Wege nach oben sind. Was kann man denn mitgeben, also als Börsenmakler, was muss man können, um da durchzustarten?
Auf jeden Fall muss man, und das ist in allen Jobs so, man muss eine gewisse Passion dafür haben. Also ich hatte die Passion relativ früh, da war ich so 18, 20, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, da gehe ich für, das mache ich, egal. Und dann kam natürlich dieser Zufall, der mich dann dahin geführt hat. Aber klar, man muss erstmal eine vernünftige Ausbildung haben. Und dann ein bisschen, ja, man muss auch ein bisschen penetrant sein, sagen, ich verfolge das mal, wo kann ich das machen? Das ist im Grunde wie jeder andere Job auch. Man muss für eine Sache brennen. Ich habe gebrannt für die Börse, ich habe gebrannt oder ich brenne immer noch für den Tanzsport. Das sind so meine Leidenschaften. Ich brenne für Sport allgemein. Wenn man für eine Sache brennt, dann kommt man auch dahin, wo man hin möchte.
Ja, aber brennen ist ganz schön. Ich meine, du wolltest ja auch, ich meine, Börsenmakler sein in den 80ern, das oder in den 90ern. Das war, das hat man ja mit bestimmten Bildern irgendwie auch verknüpft. Also man wollte ja auch erfolgreich sein. Man wollte so rumschreien und Deals machen und viele Nullen am Ende, nicht vorne, sondern hinten. Waren das auch so ein bisschen die Sachen, die du angestrebt hast? Wolltest du das große Geld machen?
Nee, mich hat einfach dieser wirtschaftliche Aspekt mit den Unternehmen unheimlich fasziniert. Dass das andere dann dazu kam, war natürlich ein toller Nebeneffekt. Klar, es gab Ende der 80er den Film Wall Street, wo Gordon Gekko, also Michael Douglas, da unheimlich cool war und da lief alles und die haben Deals gemacht. Aber das ist nicht so das Richtige. Dann gab es ja irgendwann mal vor ein paar Jahren
The Wolf of Wall Street, gucke ich mir jeden Abend an.
Ich lache ich war mit meiner Frau im Kino und ich lache an Stellen, wo keiner lacht.
Ja.
Weil ich gedacht habe, ach guck mal, das eine oder andere, das kenne ich doch irgendwo her. Aber das sind so Dinge, das ist natürlich ein total überzeichneter Film.
Ach
so
was,
ja
sag bloß,
so bist
du
ja
nie
in der Wirklichkeit.
Bist du nie irgendwie ja? völlig zugedröhnt, irgendwie
im Pool gestürzt
und die Treppen runtergerobbt und auf allen Vieren mit dem Lamborghini irgendwie.
Ja, genau so habe ich es jeden Tag gemacht. Nein, so ist es ja wirklich nicht. Das ist eigentlich auch ein Knochenjob, gerade wenn Dinge passieren, wie jetzt Ukraine-Krise, wie 9/11, wie Fukushima, wie was auch immer. Das sind wirklich viele Ereignisse, die dann auch Knochenarbeit sind, die auch so ein bisschen an die Substanz gehen. Aber es ist ein schöner Job, weil es passiert jeden Tag was. Man ist unheimlich nah am Weltgeschehen, politisch, wirtschaftlich, unternehmensseitig. Und deshalb ist das so für mich immer ein super faszinierender Job gewesen.
Letzte Frage aus unserem Spiel. Nochmal mit Bitte um eine Wertung. Wie finden wir es in Gesellschaft, am Handy zu sein?
Ich finde es gruselig. Ich ertappe mich da manchmal dabei. Aber ich bin so einer, ich kann das Ding auch weglegen und sagen, so, jetzt gehen wir schön 2 Stunden essen oder jetzt gehen wir, ja, haben wir eine nette Party, dann bleibt das Ding drin. Oder ich erwische mich auch im Positiven in letzter Zeit oft dann, ich lasse das Ding dann auch mal zu Hause.
Oh, wie schön, ja. Das stimmt. Also ich gebe eine 2, würde ich sagen. Ab und zu kann man mal drauf gucken, aber ich finde, es gibt ja Leute, die Schranken fallen so, gell? Früher hatte man ein schlechtes Gewissen, wenn man es in die Hand genommen hat, wenn man überhaupt nur in die Tasche geguckt hat. Heute hat es jeder neben dem Teller liegen. Ja, klar. Ja. Und manche ganz ungeniert. Und was ich auch ganz schlimm finde, wenn dann einer sagt, letzte Woche hat Frankfurt 4-0 gewonnen. Nee, 3-0. Lass mal gucken. Und dann wird ständig gegoogelt.
Google doch mal. Ja, nein, es macht so die Stimmung kaputt. Es macht so das Miteinander, die Konversation. Ich habe das mal mit jungen Leuten erlebt. Wir saßen zusammen, da war so eine Tanzsportgeschichte und jeder guckte auf sein Handy. Ich sage so, pass auf, wir können jetzt zwei Dinge machen. Entweder ihr macht weiter und ich bin weg oder ihr legt die Handys weg und wir versuchen das Ding jetzt hier zu wuppen. Die haben die Handys weggelegt, weil sie wollten ja nicht, dass ich gehe. So, am Ende des Tages war das anderthalb Stunden sensationell, weil wenn jeder konzentriert bei der Sache ist oder aufmerksam ist, dann kommt man auch weiter. Wenn natürlich immer wieder zwischendurch man gucken will, ah, hat mir jetzt einer geschrieben, habe ich eine Mail gekriegt, muss ich irgendwo eine Tankstelle eröffnen oder was auch immer,
ja,
dann funktioniert das Spiel nicht.
Nee, das stimmt. Also, wir vergeben nur sehr wenig Punkte.
1-2.
Ja, 1-2. Absolut. Da sind wir uns einig. Welches ist deiner Meinung nach die schönste Frau der Welt?
Meine Frau.
Oh, Joachim.
Nein, das,
das hört nicht, die doch gar nicht. Jetzt verschießt doch nicht dein Pulver.
Doch, meine Frau hört dein Podcast regelmäßig.
Okay, ja gut. Und dann, wenn wir jetzt ich schneide das aber jetzt noch außer deiner Frau. Wen findest du noch gut? Ich will nur mal ein Gefühl dafür kriegen. Weißt du, es bringt dir gar nichts. Bringt dir jetzt gar nichts, wenn du das sagst. Wen findest du gut?
Ich
möchte mal ungefähr, also eher Naomi Campbell oder Claudia Schiffer?
Nee, dann Claudia Schiffer.
Salma Hayek oder Charlize Theron?
Charlize Theron.
Ah, okay, ja, dann glaube ich dir natürlich schon, dass du mich gut findest. Ich bin ja da auch so in einer Reihe.
Ja, ich mag immer sehr taffe Frauen. Ich mag Frauen, die was zu sagen, die was sagen können, was zu sagen haben.
Mhm.
Ich bin da gar nicht so auf das Optische so angewiesen.
Nee.
Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber ich bin jemand, ich möchte nicht dann nur jemanden neben mir sitzen haben, der jetzt da ist, weil ich da bin. Ja,
die Gabi ist auch wieder da. Hallo.
Ja, der Joachim ist mit der Gabi gekommen.
Ach, die Gabi
ist dabei.
Ja, und dann gibt's die Gabi, kann man sich bis zum Schluss nicht merken. Hast schon 14 Mal gesehen, vergiss jedes Mal das Gesicht. Nein.
Ja, wie hieß deine Frau nochmal? Ja, Gabi.
Keine Ahnung.
Hab ich dir doch schon vor 2 Jahren gesagt, ja. Naja, nee, sowas ist überhaupt, nein, ich finde immer, starke Frauen mag ich immer unheimlich. Und das Interessante ist, das haben anscheinend auch so ein paar Fernsehmacher erkannt, die mir dann immer so starke Frauen beiseite stellen, wenn ich irgendeine Sendung mache. Oder so.
Ja, wie zum Beispiel Jorge und Mozzi.
ja, sagen wir es mal, da ist es etwas anders. Aber ich sag mal, ich mache ja öfter mal auch was mit Andrea Kiewel, starke Persönlichkeit.
Mhm.
Oder mit Mirja Böß, starke Persönlichkeit. Also ich habe nie nur so irgendwelche Hingucker da stehen. Ist mir auch vollkommen egal, weil ich mache das mit denen viel lieber. Denen kann man was sagen, so wie mit dir auch. Da ist der andere nicht böse.
Nee.
Ich sag mal, da schaukelt man sich ein bisschen hoch und gibt Gas. Das ist das, was ich gerne mag.
Ja, Humor und Intelligenz, wenn das beides zusammenkommt, dann wird die Sache super. Und wenn eins von beiden fehlt, wird es schwierig.
Ja,
ich kenne auch sehr humorlose, sehr intelligente Menschen, mit denen ein Abendgrauen voll langweilig ist.
Ja, stimmt.
Ah, super. Hättest du eine Frau heiraten können, die überhaupt nicht tanzen kann? Deine erste Tanzpartnerin hast ja geheiratet und dann hast du die zweite kennengelernt. Kann die tanzen?
Das Nötigste. Und es ist vollkommen okay. Also sie kann gut tanzen, aber ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt morgen aufs Turnier gehen, so ungefähr.
Nee.
Will ich auch gar nicht. Wenn ich irgendwo bin und da ist eine Veranstaltung, ich tanze dann auch mal sehr gerne, aber dann mache ich das so, weil ich so ein bisschen über die Fläche mich schiebe. Ne? Also ich muss jetzt nicht den eingesprungenen Lambi da spielen.
Nee.
Die Zeiten sind schon lange vorbei.
Es gucken dich aber auch alle an. Weißt du, die Leute erwarten ja was auf jeder Hochzeit.
Ja.
Guck mal, jetzt tanzt er. Mal gucken, ob er es kann.
Kann er denn? Ja, das ist so ein bisschen immer Fluch und Segen, aber es ist mir vollkommen egal. Ich mache da meine Nummer. Ich will ja, während ich privat tanze, will ich ja ein bisschen quatschen, will ich ein bisschen Spaß haben. Wenn ich ja meine, jetzt so eine Figurenfolge abzufeuern, da habe ich ja keinen Spaß dran. Da bin ich ja hinterher nass geschwitzt, setze mich an den Tisch, hechel und muss mir die ganze Flasche Wein auf einmal reinpfeifen. Nee, das wollen wir ja nicht.
Das wollen wir auf keinen Fall. Ach, ich find's schön. Also ich freue mich, dass du bei uns warst und jetzt habe ich dich mal endlich richtig kennengelernt. Ich habe mir wirklich vorher gedacht, ich weiß gar nichts über dich. Du warst zwar mal bei mir in der Sendung, aber ich hatte überhaupt ganz wenige Bilder nur im Kopf und diese Bilder haben sich jetzt gefüllt und mit Farbe gefüllt. Also besser kann es nicht sein.
Das ist schön, das freut mich.
Mich freut's auch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und Barbara, ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen, wenn wir wieder zusammen schön lachen.
Ja, werden wir mit Sicherheit. Und trag mal schön die Melone heute Abend.
Ja, heute Abend werde ich die Melone tragen. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
Tschüss, Joachim Lambi, tschüss.
Ja, danke, Barbara, tschüss.
Was für ein netter, junger Mann. Ach, ich würde den gerne mal tanzen sehen. Clemens, wir belegen jetzt einen Tango-Kurs. Und euch lege ich alle möglichen Interviews ans Herz, die es hier noch zu hören gibt. Wir haben so viele tolle Podcasts mit großartigen Menschen gemacht. Ihr werdet eure Freude haben. Ist für jeden was dabei. Und nächste Woche gibt's eine neue Ausgabe. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de